Es ist so schön, dass ihr da seid. Und es ist echt eine Gnade, dass ich heute hier stehen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Danke, Jesus. Ich hatte kein so gutes Jahr und deswegen spreche ich heute über Schmerz und Leid. Und weil das ein komplexes Thema ist, möchte ich mit einem Satz aus Hiob beginnen. Hört ihr Weisen auf meine Worte und ihr Verständigen, gebt mir Gehör. Denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speise schmeckt. Das Rechte wollen wir uns erwählen, um untereinander zu erkennen, was gut ist. Oder einfacher mit Paulus, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Lange Zeit hat mir der Psalm 91 Zuversicht und Halt gegeben. Da heißt's: Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Und weiter: Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Und dann bin ich krank geworden. Plage, Pest und Seuche. Ich habe gebetet und für mich beten lassen und die Krankheit ist geblieben. Für mich war das ein Schock. In der Psychologie spricht man vom Realitätsschock, im Englischen noch passender vom Reality Slap, wenn das Leben hart zuschlägt und so richtig wehtut. Und weil die meisten Menschen mit so einem Realitätsschock überfordert sind, reagieren sie mit ganz archaischen Bewältigungsversuchen, mit Kampf, Flucht, Unterwerfung, mit Wut, Angst oder Apathie. Und ich habe alle Varianten durch. Ich war fassungslos, wie Gott das zulassen kann. War auch wütend auf ihn, habe versucht, mit ihm zu verhandeln und zuletzt war ich dann nur noch resigniert. Und immer wieder die Frage nach dem Warum? C.S. Lewis hat es für mich auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, dass gerade für uns Christen Schmerz und Leid ein Problem darstellen. Wie kann ein allmächtiger und gütiger Gott zulassen, dass wir unglücklich sind und leiden? Irgendwann habe ich dann das Naheliegende getan und mich in der Bibel auf die Suche nach dem Thema Leid gemacht. Und da muss man nicht lang suchen. Die großen Leidensfiguren in der Bibel, das sind Hiob, Elia, Jeremia, der Gottesknecht bei Jesaja und natürlich Jesus selbst. Und auch David kannte sich mit Leid gut aus. Nirgends in der Bibel wird so oft über Leid gesprochen wie in den Psalmen, nämlich über 180 Mal. Ein gutes Drittel der Psalmen sind die sogenannten Klagepsalmen. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer, heißt es im Psalm 42. Und meine Tränen sind mir zur Speise geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Ja, das Schlimmste ist, wenn man sich gerade in so schweren Zeiten Gott so fern fühlt, wenn man zu ihm schreit und keine Antwort bekommt. Ich find's tröstlich, dass auch David, dieser Freund Gottes, diese Momente kennt und selbst Jesus, wenn er am Kreuz schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Martin Buber nennt diese Momente Gottesfinsternis. Wie wenn die Sonne sich verfinstert und wüsste man nicht, dass sie da ist, würde man meinen, es gäbe sie nicht mehr. So ist es in solchen Zeiten. Das Antlitz Gottes ist uns verstellt und es ist, als müsste die Welt erkalten, der es nicht mehr leuchtet. Und auch bei Hiob finden wir die poetische Beschreibung einer solchen Gottesfinsternis. Gehe ich nach vorn, er ist nicht da. Und rückwärts, ich merke ihn nicht. Nach links, ob er da wirke, ich schaue ihn nicht. Er biegt nach rechts und ich sehe ihn nicht, heißt es in Hiob 23, 8-9. Überhaupt kommen wir an Hiob nicht vorbei, wenn es um das Thema Leid geht. Also lasst uns die Geschichte Hiobs etwas genauer betrachten. Es war ein Mann im Lande Uz. Sein Name war Hiob. Dieser Mann war vollkommen und rechtschaffen und er fürchtete Gott und mied das Böse. Hiob war nicht nur rechtschaffen und gottesfürchtig, sondern auch reich gesegnet. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Sein Besitz betrug 7000 Schafe und 3000 Kamele und 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und sein Gesinde war sehr zahlreich. Dieser Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Und dann geschieht etwas Merkwürdiges. Gott lenkt die Aufmerksamkeit Satans auf ihn. Hast du Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Ein Mann wie er ist kein Zweiter auf der Erde. Er ist vollkommen und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Daraufhin stellt Satan Gottes Gerechtigkeit und Hiobs Aufrichtigkeit in Frage. Aber streck einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Gesicht absagt. Und Gott lässt sich auf diese Provokation ein. Da, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Ich finde, das ist einer der herausforderndsten Momente im Buch Hiob. Gott gibt Hiob in Satans Hand. Ja, Satan kann Hiob nichts antun, ohne dass Gott das zulässt. Aber wie passt das zusammen mit dem Gott, von dem es in 1. Johannes 1, Vers 5 heißt, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis? Und wie passt das zu Hiobs bisherigen Annahmen über sich und Gott? Denn bis dahin lautete Hiobs Glaubensfundament, auf dem er sein Leben aufgebaut hat, wenn ich alle Regeln befolge und mich moralisch einwandfrei verhalte, dann bekomme ich dafür im Gegenzug von Gott Reichtum, Gesundheit und Ansehen bei den Menschen. Und nun wird dieses Fundament durch die Hand Satans mit der Erlaubnis Gottes erschüttert in seinen Grundfesten. Seine Annahmen über sich und über Gott werden in existenzieller Weise in Frage gestellt. Zuerst stehlen Räuberbanden aus Saba seine Rinder und Esel. Dann vernichtet ein Unwetter die Schaf- und Ziegenherden. Seine Kamelherden werden von Nomaden aus Babylon überfallen und weggetrieben. Dabei kommen auch fast alle seine Hirten um. Und zuletzt erfasst ein Wirbelsturm das Haus des ältesten Sohnes, in dem die Kinder Hiobs zum Feiern waren, und lässt es einstürzen. Alle Kinder liegen unter den Trümmern begraben und sind tot. Und wie reagiert Hiob? Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Das klingt jetzt immer noch recht fromm, aber nach dem Verlust seines materiellen Reichtums findet hier eine erste Veränderung seines Bildes von Gott statt. Gott gibt Gutes und nimmt es mir unabhängig von meinem Verhalten wieder weg. Daraufhin lenkt Gott die Aufmerksamkeit Satans erneut auf Hiob. Hast du Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Denn ihm ist keiner gleich auf der Erde. Er ist vollkommen und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, obwohl du mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Und Satan fordert Gott noch einmal heraus. Streck nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Gesicht absagt. Und Gott lässt den Satan auch diesmal gewähren. Da, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Und damit kommen die nächsten Anfechtungen für Hiob. Eitrige Geschwüre brechen an seinem Körper aus. Und dann wendet sich auch noch seine Frau gegen ihn. Na, immer noch fromm? Verflucht doch deinen Gott und stirb! Und wie reagiert Hiob? In Hiob 2, Vers 10 erfahren wir von seinen Gedanken, wenn er seiner Frau erwidert, Ach, du redest wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen? Nachdem Hiob so mit Krankheit geschlagen ist, passt er ein zweites Mal sein Bild über Gott an und kommt zu der Überzeugung, dass Gott nicht nur das Gute wegnimmt, sondern auch Böses hinzufügt. Daraufhin kommt die schlimmste Prüfung. In Gestalt von Hiobs Freunden Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach und Zophar aus Naama. 7 Tage und 7 Nächte sitzen sie schweigend neben Hiob. Dann platzt es aus Hiob heraus und er verflucht den Tag seiner Geburt und seiner Empfängnis. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, und auch die Nacht, in der man sagte, es ist ein Junge. Jener Tag versinke in tiefer Finsternis, kein Licht soll ihn erhellen. Selbst Gott da oben vergesse ihn. Ja, der Tod soll ihn holen, diesen Tag. Wo es Hiob bisher noch gelungen ist, seine fromme Haltung zu bewahren, kommt in der Stille das hervor, was tatsächlich in seinem Herzen ist. Trotz seines tadellosen Verhaltens und seiner beispiellosen Frömmigkeit wird Hiob alles genommen. Aufgrund dieser Erfahrung verwirft er ein drittes Mal sein Gottesbild. Hiob kommt nun zu der Überzeugung, dass Gott ungerecht und grausam sein muss. Darum sage ich, es ist einerlei, Untadelige und Gottlose bringt er gleicherweise um. Wenn die Geißel plötzlich tötet, so lacht er über die Prüfung der Unschuldigen. Nun kommt es zu einer Reihe von Reden und Gegenreden, die zunehmend bitterer und feindseliger werden. Die Freunde werfen Hiob vor, dass er kein Gerechter sein kann. Es muss in seinem Leben verborgene Sünden geben, sonst würde Gott ihn nicht so hart bestrafen. Sie fordern Hiob auf, umzukehren. Er muss sich nur richtig verhalten, um wieder Segen zu bekommen. Dabei betont Eliphas die menschliche Erfahrung, so wie ich es gesehen habe, Bildad verkörpert die Tradition, achte auf die Weisheit unserer Väter und Zophar steht für den menschlichen Verstand. Mein Geist antwortet mir aus meiner Einsicht. An diesen drei Erkenntnisquellen Lebenserfahrung, Prägung und Einsicht, also das, was wir erlebt haben, was wir gelernt haben und was wir glauben, verstanden zu haben, ist ja grundsätzlich nichts verkehrt. Aber im Leid sind deine Gedanken nicht deine Freunde. Vielleicht kennt ihr das. Wenn wir leiden, sind unsere Gedanken eher so wie Hiobs Freunde. Erst herrscht betroffene Sprachlosigkeit und dann beginnt die zermürbende Anklage. Ein Teil in uns klagt Gott an, ein anderer Teil klagt uns selbst an. Unser Gottesbild gerät ins Wanken und wir passen biblische Wahrheiten unseren Erfahrungen an. Automatisch greifen wir auf alte Muster, unsere Prägungen zurück, was aber oft dazu führt, dass wir das Loch, in dem wir sitzen, nur noch tiefer graben. Zuletzt sehen wir am Beispiel Hiobs, dass auch unser Verstand im Leid eher Feind statt Freund ist, da unser logisches Denken vor allem in der Not anfällig ist für falsche Schlussfolgerungen. Und so rutscht Hiob immer tiefer in Depression und Verbitterung. Wie wir bereits gesehen haben, kommt es im Verlauf der Leidensgeschichte Hiobs zu einer dramatischen Veränderung seines Gottesbildes. Während er zunächst davon ausgeht, dass Gott ihn belohnt, weil er selbst ja gerecht ist und Gutes tut, beschreibt er nach dem Verlust seines Reichtums und seiner Kinder Gott als jemanden, der willkürlich gibt und nimmt. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Nachdem es ihm an die Gesundheit geht, sieht er Gott als jemanden an, der sowohl Gutes gibt als auch Böses anrichtet, gerade so, wie es ihm gefällt. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen? Im Streitgespräch mit seinen Freunden wirft er Gott nun vor, ungerecht zu sein. Ja, Ich habe auf Gutes gehofft und es kam Böses. Am Ende der Reden der drei Freunde ist Hiobs Gottesbild komplett auf den Kopf gestellt. Er ist der Überzeugung, dass er selbst vollkommen gerecht und Gott ungerecht ist. Das ist das Resultat, wenn man sich im Hinblick auf sein Gottesbild, auf seine menschlichen Erfahrungen, seine Prägungen und seinen Verstand verlässt. Hiobs Verbitterung erreicht ihren Höhepunkt, als er Gott auffordert, ihn endlich in Ruhe zu lassen. Genug! Ich mag nicht ewig leben. Lass mich! Ein Hauch sind meine Tage. Lass mich! Was für eine furchtbare Bitte an Gott. Aber warum kann Gott Hiob nicht einfach in Ruhe lassen und ihn von seinen Qualen erlösen oder noch besser ihn wieder gesund machen? Lasst uns einen Moment bei der Frage nach dem Warum bleiben. Der österreichische Psychiater Viktor Frankl hatte im Dritten Reich eine Odyssee durch 4 verschiedene Konzentrationslager überlebt. Seine ganze Familie starb in den Lagern. Nach seiner Rückkehr schrieb er Bücher darüber, wie er das KZ erlebt hat. Das bekannteste heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Eine seiner wichtigsten Erkenntnisse ist ausgerechnet ein Zitat von Nietzsche: Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Während Nietzsche selbst an diesem Warum verzweifelt ist, hat es Viktor Frankl geholfen, die Lager zu überleben. Denn er hat eine Antwort darauf gefunden, mit der er seinem Leiden Sinn geben konnte. Für Hiob gibt uns Derek Prince in seinem Buch »Warum Gottes Kindern manchmal Schlimmes widerfährt« eine Antwort. Gott hatte einen besonderen Plan mit Hiob. Dieser Plan erforderte die Opferung von Hiobs gesamten Viehbestand, einigen seiner Diener und seiner 10 Kinder. Dieses Opfer diente nur einem Zweck, dass Gott seinen Willen in Hiobs Leben umsetzen konnte. Gott wird vor nichts Halt machen, um die Ergebnisse zu bekommen, die er in deinem Leben sehen möchte. Du könntest ihn bitten, damit aufzuhören. Und es ist gut möglich, dass er dich dann in Ruhe lässt. Aber das wäre das größte Desaster, das dir je widerfahren könnte. Der Plan ist die Korrektur von Hiobs Gottesbild. Aus der Geschichte von Adam und Eva wissen wir, Lügen, die wir über das Wesen Gottes glauben, trennen uns von Gott. Getrennt sein von Gott bedeutet aber letzten Endes einen ewig andauernden Sterbeprozess. Und das ist das Gegenteil davon, wozu wir tatsächlich von Gott berufen sind. Unsere Berufung finden wir in Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was ist das nun für ein Gott, der es zulässt, dass seine Kinder unglücklich sind und leiden? C.S. Lewis schreibt in seinem Buch über den Schmerz: Gott ist nicht ein greisenhafter Wohlmeiner, der dir schläfrig wünscht, nach eigener Fasson glücklich zu sein, sondern das verzehrende Feuer selbst, die Liebe, welche die Welten erschuf. Liebe ist etwas Strengeres und Großartigeres als bloße Gutherzigkeit und Liebheit. Die Liebe verlangt Kraft ihres eigenen Wesens nach der Vervollkommnung des Geliebten. Von allen Mächten verzeiht die Liebe am meisten, aber sie entschuldigt am wenigsten. Sie erfreut sich an wenig, aber sie verlangt alles. So C.S. Lewis. Vielleicht erinnert euch noch daran, was Martin Buber über die Gottesfinsternis gesagt hat. Buber schreibt weiter: Die Zeiten der großen Probe sind die der Gottesfinsternis. Aber die Wahrheit ist, dass gerade erst dann die große Umkehr möglich wird, die Gott von uns erwartet, damit die Erlösung, die er uns zudenkt, unsere eigene Erlösung werde. Ungeheures muss in uns geschehen, damit wir die Bewegung vollziehen. Aber wenn das Ungeheure geschieht, ist es die große Umkehr, die Gott erwartet. Die Verzweiflung sprengt das Verlies der heimischen Kräfte. Die Quellen der Urtiefe brechen auf. Und damit kommen wir zurück zu 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Als Hiobs Gottesbild am dunkelsten ist, verstummt er vollends resigniert. Zu Ende sind die Worte Hiobs, heißt es da in Hiob 31, Vers 40. Und auch seine Freunde resignieren und hören auf, ihm zu antworten. Und da erscheint Hiob ein Licht in Form eines vierten Freundes. Es ist Elihu der Bursiter. Der hatte bis jetzt geschwiegen, weil er als Jüngster traditionell den Älteren den Vortritt gelassen hatte. Aber jetzt ist sein Zorn entbrannt. Gegen Hiob, weil er Unwahrheiten über Gott geredet hatte, gegenüber den Freunden, weil sie keine Antwort darauf gefunden hatten. Hiob hatte sich nach einem Mittler, einem Schiedsmann gesehnt und Elihu tritt als solcher auf und geht ganz anders als die drei Freunde einfühlsam auf Hiob ein. Hiob hatte mit Gott gerungen, aber auch Angst vor ihm gehabt. Deine Hand entferne von mir und dein Schrecken ängstige mich nicht, heißt es in Hiob 13, Vers 21. Diese Worte greift Elihu nun auf und spricht ihm zu. Siehe, mein Schrecken wird dich nicht ängstigen und mein Druck wird nicht schwer auf dir lasten. Ja, das erinnert an die Sanftmut in den Worten Jesu in Matthäus 11, Vers 30. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, und man kann Elihu als eine Art Vorschattung auf Jesus sehen, denn er spiegelt durch seine Worte das Wesen Gottes wider. Seine Botschaft ist keine Botschaft, die auf menschlicher Erfahrung, Prägung oder Logik basiert. In Hiob 36, Vers 3 sagt Elihu, ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit widerfahren lassen. Elihu macht Hiob zunächst klar, dass Gott ihm nie fern war, sondern die ganze Zeit zu ihm gesprochen hat, zuerst durch Träume und dann später durch das Leiden. Hiob hat aber nicht darauf geachtet. Jetzt schickt er ihm einen Boten, einen Dolmetscher. Für Hiob ist das Elihu, für uns aber ist es der eine aus tausend, der Mittler, der Erlöser Jesus Christus, der uns die frohe Botschaft zuspricht. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Elihu öffnet durch seine Worte Hiobs Herz für ein neues Gottesbild, ein Gottesbild, das der Wahrheit entspricht. Gott ist immer gut. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott hat ein Lösegeld gefunden, um seine Gerechtigkeit zu verleihen. Gott hat Weite und Fülle für uns vorbereitet. In Hiob 36, 15 bis 16 lesen wir, den Gedemütigten aber rettet er durch die Demütigung und öffnet durch die Not sein Ohr. Und auch dich führt er aus dem Rachen der Bedrängnis. Dein Platz wird uneingeschränkte Weite sein und dein Tisch bereitet mit reicher guter Speise. Und das gilt immer. Aus dieser Perspektive muss alles andere eingeordnet werden. Elihus Worte ebnen den Weg dafür, dass Hiob eine Begegnung mit Gott haben kann. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss Gottes mit Worten ohne Erkenntnis? Mit anderen Worten, in dem, was du über mich sagst, steckt keine wahre Gotteserkenntnis. Dadurch wird mein wahres Wesen bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Indem Gott im Sturm mit Hiob spricht und ihn mit seinen falschen Herzensannahmen über sich und Gott konfrontiert, findet eine wahre Begegnung zwischen ihm und Gott statt. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Unsere Erfahrung, Prägung und Logik darf das Gottesbild, das wir in Jesus Christus offenbart bekommen haben, nicht verfinstern. Alles, was wir erleben, müssen wir vor dem Hintergrund der unverrückbaren Wahrheit interpretieren, dass Gott immer gut ist, dass für ihn nichts unmöglich ist, dass er durch Jesus für alles bezahlt hat, dass er uns in seiner vollkommenen Liebe überreich beschenkt. Und genau das erlebt Hiob. Er wird von Gott wiederhergestellt. Er hält seine Gesundheit zurück, zeugt erneut Kinder, darunter 3 Töchter, die schöner waren als alle anderen weit und breit. Er lebt nochmal doppelt so lang wie vor seinem Leid und empfängt materiell gesehen doppelt so viel, wie er verloren hat. Ja, er wird sogar zum Segen für seine Freunde, indem er für sie vor Gott eintritt. Und das ist die eigentliche Hiobsbotschaft. Wenn du dich bemühst, alles gut und richtig zu machen, wird das wahrscheinlich positive Auswirkungen auf dein Leben haben. Man könnte vom einfachen Segen sprechen. Aber das ist immer mit einem Risiko verbunden. Entweder wenn man einen Fehler macht oder aber wenn man vor lauter Fehlerlosigkeit selbstgerecht und hochmütig wird. Gott wollte Hiob einen besseren Weg aufzeigen, einen Weg, um einen doppelten Segen zu empfangen. Und dieser Weg liegt nicht im Richtigmachen, sondern in der Begegnung, in der Erkenntnis, wer Gott wirklich ist und wer wir in ihm sind. Und dafür musste Hiobs altes Bild über sich und Gott erschüttert werden. Er musste sein Selbstbild korrigieren und demütig erkennen, dass er tief in seinem Herzen stolz und selbstgerecht war. Hiob hatte nur deshalb alle Regeln befolgt, weil er sich Wohlstand, Unversehrtheit und die Anerkennung seiner Mitmenschen sichern wollte. Und so bekennt Hiob in Vers 42,6: Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ja, der Herr liebt die, die zerbrochenen Herzens sind, weil er sich ihnen in seiner Gnade offenbaren und ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben kann. Genau dafür haben wir vorher gebetet, finde ich total stark. Gott will dir von Herz zu Herz begegnen. Er will sich dir offenbaren in seiner Größe, Güte und in seiner Herrlichkeit. Und er will dir seinen doppelten Segen schenken. Das Buch Hiob ist ein Geschenk an uns. Da wir Hiobs Geschichte kennen, können wir die Frage nach dem Warum getrost überspringen und uns gleich nach einer Begegnung mit Gott ausstrecken. Welche Überzeugungen über dich oder Gott hindern dich daran, eine echte Begegnung von Herz zu Herz mit Gott zu haben? Welche Erfahrungen, Prägungen und Schlussfolgerungen müssen erschüttert werden, damit du mit Hiob sagen kannst: Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wenn du gerade eine schwere Zeit durchmachst, dann will ich dir zum Schluss nochmal die Hiobsbotschaft zusprechen. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Das ist das ewige Leben. Und dass du ihn, den allein wahren Gott, erkennst. Und Gott wird vor nichts Halt machen, um diesen Plan umzusetzen. Auch wenn das Opfer bedeutet, vielleicht sogar manchmal Leid und Schmerz. denn er ist nicht der greisenhafte Wohlmeiner, sondern das verzehrende Feuer der Liebe selbst. Er ist der ungezähmte Gott, der durch den Sturm spricht. Aber du musst keine Angst vor ihm haben. Denn Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Und es gibt einen Mittler, der seine Gerechtigkeit verkündet, der ein Lösegeld für dich gefunden hat. Jesus Christus, der am Kreuz für dich gestorben ist. Wenn du Gott in seinem Namen bittest, dann wird er dir gnädig sein. Denn er ist voller Mitleid und Erbarmen. Ja, er wird dich sein Angesicht sehen lassen, mit Jauchzen und dir seine Gerechtigkeit verleihen. Dein Platz wird uneingeschränkte Weite sein und dein Tisch bereitet mit reicher, guter Speise. Amen.